Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchance nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Ab dem 30. Lebensjahr, wenn wir sportlich nicht aktiv sind, quasi 2 bis 3 Kilo an Muskelmasse alle 10 Jahre verlieren, dann können wir uns eh ungefähr ausrechnen, wie viel mit 60 oder 70 noch überbleibt, also nicht mehr so viel. Und da gehört natürlich dementsprechend auch dagegen gearbeitet. Da gibt es jetzt keine Altersgrenze, wo man sagen kann, ich bin zu alt für Krafttraining.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin die, die hier die Fragen stellt. Endlich ist es wieder soweit, das runde Leder rollt wieder und wir genießen es, vorm Fernseher zu sitzen und unsere Favoriten anzufeuern und mitzufiebern. Anders gesagt, es ist wieder Zeit für Passivsport vom Feinsten. Und gleichzeitig bekommt vielleicht der eine oder die andere auch wieder mal so richtig Lust, aktiv Sport zu machen. Denn ja, wir wissen es, Sport und Bewegung ist wichtig, aber manchmal muss man sich auch ein bisschen selbst an der Nase nehmen und vielleicht mal wieder aktiver werden, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir so viel auf der Couch mitfiebern. Und deshalb dreht sich heute alles rund ums Thema Sport. Und wir stellen die Fragen näher, welcher Sport ist denn eigentlich gesund? Wie viel Sport soll ich denn machen, damit ich fit bin und auch fit bleibe im Alter? Und ja, was ist denn eigentlich jetzt besser, Ausdauersport oder Krafttraining? Wir sind gespannt, denn genau diese Fragen stelle ich meinem heutigen Gast. Er ist Sportwissenschaftler, er lehrt an der Bundessportakademie in Linz. Er betreut Leistungssportler auf dem Weg zur Fitness, unter anderem mit dabei gewesen, zum Beispiel die österreichische Handballnationalmannschaft. Und er ist ehemaliger Olympiateilnehmer. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Christian Hackl.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Olympiateilnehmer ist ja schon an sich immer ganz was Besonderes, wenn man mal bei Olympia dabei war. Bei dir, und jetzt sage ich noch ganz kurz dazu, wir sind deshalb auch bei du, weil wir uns unglaublich lang schon kennen. Bei dir ist diese Olympiateilnahme insofern nochmal spezieller, weil du in einer Sportart mit dabei warst, die man in Oberösterreich eigentlich gar nicht ausüben kann. Denn du warst in Vancouver 2010 als Bobfahrer. Wie kommt ein Linzer zum Bobfahren?
Ja, das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Bin quasi auf einer Geburtstagsparty von einer Freundin von mir um 2 in der Früh im Magdalenal. Kultlokal in Linz an der Bar gescoutet worden, quasi von einem zufällig anwesenden Bobfahrer ins Gespräch gekommen. Und ja, und 3 Wochen später war ich bei einem Trainingslehrgang dabei, habe da sehr gut performt und bin dann quasi so in das Team hineingerutscht. Und ja, dann 7 Jahre später habe ich dann an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Natürlich nach vielen Kilos an Muskelmasse und vielen harten Trainingseinheiten. Aber ja, war ein ganz lustiger Werdegang. Also so funktioniert Sportscouting in Österreich.
An der Bar. Jetzt bin ich tatsächlich ja selbst schon mal Viererbob gefahren. In Innsbruck mit Olympiasiegerin Susi Erdmann aus Deutschland habe ich mitfahren dürfen. Allerdings, und so ehrlich müssen wir sein, ohne Anschieben und Anlaufen und Reinhüpfen vorher, weil ich glaube, sonst hätte es uns ordentlich hergestrahlt. Das wäre keine gute Idee gewesen, aber ich habe so ein bisschen einen Eindruck, wie es ist, wenn man da runterfährt. Was muss man als Bobfahrer denn besonders gut können?
Naja, hauptsächlich einmal richtig schnell sein. Also wie gesagt, Bobfahrer, es gibt den Piloten vorne, der hat während der Fahrt dann die komplette Verantwortung, die 2 oder 4 Personen dann wieder auch hoffentlich auf 4 Kufen ins Ziel zu bringen. Und ja, die hinteren Personen müssen, sind meistens ehemalige Sprinter, also wieder einzige nicht 100-Meter Sprinter, der dann bei den Olympischen Spielen im Team Österreich noch dabei war. Und ja, du musst Schnelligkeit, du musst Kraftfähigkeit mitbringen. Das sind einmal die wichtigsten Voraussetzungen und dementsprechend viel Körpermasse, damit der Bob leicht ist.
Genau. Es ist die Teilnahme an Olympischen Spielen, da heißt ja immer so schon, dabei sein ist alles und jetzt hast du keine Medaille mit nach Hause nehmen können, leider. Aber dabei sein ist eben alles. Was war denn aus deiner Sicht so die coolste Erfahrung? Was ist dein Resümee, und die, wenn du da einen Strich unter diese Erfahrung ziehen müsstest?
Ja, also ich nehme viele positive Dinge mit. Also diese Teilnahme hat mir nachher auch beruflich viele Türen geöffnet. Aber Bobfahren, wie du richtig gesagt hast, ist ein klassischer Randsport. Also du hast in Wien die Olympia-Einkleidung, du hast die Verabschiedung vom Bundespräsidenten, da kommen alle Athleten von Österreich zusammen, vor allem im Wintersport sehr viele populäre Athleten, die man halt auch noch sonst nur vom Fernsehen kennt, und dann auf einmal bist du mittendrin statt nur dabei, kommunizierst du mit denen auf einer Ebene. Also da haben sich viele spannende Gespräche ergeben auch damals, und ja, vor 60.000 Leuten in einem Stadion einzumarschieren für Österreich, glaube ich, wir waren insgesamt, glaube ich, um die 80 Athleten von Österreich, also das war schon eine riesige Ehre, sowas mitzuerleben und diesen Flair. Und ja, du sagst, wir haben keine Medaille mit nach Hause genommen, ja, völlig richtig. Wobei wir im Viererbob im Abschlusstraining waren wir Vierter. Also da
wär's knapp geworden,
da träumst du dann schon ein bisschen, dass vielleicht irgendwas in die Richtung auch gehen könnte, aber nachdem dann der Pilot im ersten Lauf im Viererbob einen Fahrfehler gemacht hat und wir dann leider nicht mehr auf vier Kufen ins Ziel gekommen sind, war der Trauma relativ schnell dann ausgeträumt, ja, im Viererbob zumindest.
Mag ich mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn der Bob tatsächlich stürzt und umkippt.
Kein schönes Erlebnis.
Glaube ich sofort, nur dazu bei Olympia. Aber du hast es gesagt, mit so vielen Leistungssportlerinnen und Sportlern zusammenzukommen, ist schon was ganz Besonderes. Und jetzt, sage ich mal, ist die landläufige Meinung oder die Sicht, wenn man auch immer wieder hört, gerade die Skifahrer, die haben dann nach der Karriere kaputte Knie. Und wenn man über die Fußballer reden, die haben dann alle möglichen Bänderrisse. Wie gesund ist denn eigentlich der Leistungssport?
Ja, beim Leistungssport ist das Ziel natürlich, die Leistung zu maximieren, und das kann man schon ein bisschen so mit der Formel 1 vergleichen. Also da gibt's natürlich dann schon teilweise auch Motorschäden, Reifenplatzer, was auch immer. Und je nach Sportart gibt's halt irgendwelche Strukturen, die werden halt stärker beansprucht, sportartspezifisch, wie du richtig gesagt hast. Skifahren natürlich für die Knie. Gerade unser Knie ist natürlich, wenn man es abgewinkelt und dann rotiert, was beim Skifahren permanent passiert, vor allem wenn es den Ski einmal verreist, dann kann es natürlich sein, dass Strukturen aufgeben. Das heißt, das Kreuzband, der Meniskus etc. Aber es gibt natürlich auch andere Sportarten, die sind vielleicht nicht so hoch belastend, wobei Beispiel Tennis, da kennst du eher ganz gut aus, wenn man schaut, ja, auch bei den Topspielern kommt es durchaus wieder zu Verletzungen. Also wie gesagt, in Richtung Gesundheitsprävention ist Leistungssport ja wahrscheinlich dann nicht in allen Sportarten das Richtige.
Nicht so ideal, du hast es schon gesagt, uns verbindet ja eines, nämlich die Liebe zum Tennis, und das schon seit vielen, vielen Jahren. Reden wir mal über ganz allgemein Sport und Bewegung. Dass das gesund ist in einem gewissen Ausmaß, das wissen wir in Wirklichkeit alle. Deshalb gibt es ja auch immer die schönen Neujahrsvorsätze zu Beginn des Jahres, dass man sich wieder ein bisschen mehr bewegt. Und wir befinden uns in Zeiten von Übergewicht, von Diabetes, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo wir wissen, dass man präventiv, wenn man sich bewegt, da einfach was tun kann. Unter anderem, wenn wir jetzt auf unsere Kinder schauen, auch da ist das schon ein wahnsinniges Thema, da reden wir über die tägliche Turnstunde. Ist es tatsächlich so, dass wir diese tägliche Bewegungseinheit brauchen, damit wir gesund und fit sind?
Ja, ich finde, man kann schon Bewegung in den Alltag einbauen. Ja. Also das kann sein zum Beispiel, dass man, auch wenn du jetzt mit deinen Kindern zum Beispiel im Garten draußen spielst oder irgendwas machst.
Dieser MyFitness-Training.
Ja, genau, für Geist und Körper. Genau. Und ja, also es muss nicht täglich sein, aber ich sage jetzt einmal, wenn man so 2-3 Mal in der Woche regelmäßig Bewegung macht, Sport macht, ist es durchaus gesundheitsfördernd. Und wenn ich es schaffe, jeden Tag aktiv Bewegung, die 10.000 Schritte sind zum Beispiel so ein Beispiel, die muss ich nicht täglich schaffen, aber wenn ich mich viel bewege, dann ist das sicher langfristig sehr, sehr gut. Ja.
Also möglichst natürlich diese Bewegung einzuhalten. Die WHO hat ja eine Empfehlung abgegeben. Sie empfiehlt einem gesunden Erwachsenen 150 Minuten Bewegung mittlerer Intensität pro Woche und 75 Minuten intensive sportliche Betätigung. Das ist jetzt wahnsinnig theoretisch. Was bedeutet denn überhaupt mittlere Intensität und stärkere Intensität beim Sport? Wie merke ich das? Liegt das am Puls oder wo sage ich, wie misse ich das denn eigentlich?
Ja, der einfachste Weg ist einmal, dass das über die Herzfrequenz messbar gemacht wird. Ja, normalerweise sagt man dann, mittlere Intensität wird in etwa so 70-80% der maximalen Herzfrequenz sein. Da müsste man natürlich jetzt nochmal schauen, erstens, können wir die maximale Herzfrequenz erheben? Das heißt, wenn jemand vielleicht mit Sport beginnt, vielleicht eh Blutdruckprobleme hat oder was auch immer, dann wäre das wahrscheinlich jetzt nicht zielführend, außer ich mache es in Begleitung mit einem Mediziner, bei irgendeiner Gesundheitsvorsorge, einem Ergometer oder was auch immer, oder am Laufband.
Da kommt also, dass man wirklich so einen Belastungstest macht, mal zu schauen, wo ist denn überhaupt mein Limit? Das wäre eigentlich einmal so eine Ausgangsbasis, dass ich eigentlich mal wissen müsste, wie gut funktioniert denn gerade?
Genau, oder es gibt so Formeln, wo man sagt, 220 minus Lebensalter, wobei da weiß man halt auch, das sind Mittelwertsangaben, das kann passen, muss aber nicht passen. Also das ist wieder von Person zu Person total individuell unterschiedlich. Aber das ist, wenn ich zum Beispiel als Personal Trainer arbeite und jemanden betreuen würde, den ich nicht kenne, dann würde ich mich mal absichern mit so einem Fitnesstest beim Arzt mit Belastungsblutdruck, EKG vielleicht. Dann weiß ich mal, ist die Person gesund und leistungsfähig und dann kann man dementsprechend mit Training starten. Sonst im niederintensiven Bereich, wenn wir jetzt sagen, wir bewegen uns 60-70% der maximalen Herzfrequenz oder 70-80%, da wird jetzt in der Regel nicht viel passieren, ja.
Was wäre das zum Beispiel, wo ich sage, da könnte ich so jetzt eine mittlere, gemütlichere Sporteinheit machen?
Naja, Laufen ist oft so ein Thema, da tun sich die Leute nicht so schwer, da kaufen wir ein paar Laufschuhe, und da sind die Erfahrungswerte auch, dass die Personen einfach immer viel zu schnell laufen. Ja, die wollen dann das Gefühl haben, sie haben was getan, sie gehen 45 Minuten, eine Stunde laufen, kommen völlig fertig zu Hause an, Kohlenhydratspeicher entleert, dann natürlich Heißhungerattacke, dann hauen sie ein, was geht und somit nehmen sie vielleicht wieder mehr Kalorien auf, als was sie überhaupt verbrennt haben und der Leistungsfortschritt ist auch nicht so groß. Also das heißt, am Anfang wäre es schon mal gut, wenn man sagt, wenn man das Wort Grundlagenausdauer bemühen möchte, dass man dementsprechend einmal versucht, eine gewisse Basis zu schaffen, den Fettstoffwechsel überhaupt einmal anzukurbeln, um dementsprechend dann auch nachher einen positiven Effekt zu haben. Also wie gesagt, Ausdauer hat sehr viele positive Eigenschaften in Richtung Stärkung Immunsystem, Blutdruck, senkende Wirkung und wir reduzieren quasi diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kann man mal über Ausdauertraining ganz gut einmal ansteuern in diese Richtung.
Wenn ich denn laufen gehe, du hast gesagt, eben, wir rennen dann gleich mal zu schnell. Was wäre denn, wie lang soll ich denn laufen? Man sagt immer, man soll sich nur unterhalten können mit jemandem, der mitläuft. Was wäre denn so ein Gradmesser, dass ich weiß, okay, jetzt liege ich ungefähr richtig?
Also es gibt Menschen, die können sich auch noch mit sehr hoher Herzfrequenz unterhalten. Also das ist zwar immer recht nett, aber funktioniert nicht immer einwandfrei. Aber ja, wie gesagt, reden solltest du auf jeden Fall noch können beim Laufen. Dann weißt du, bist einmal auf jeden Fall noch im aeroben Stoffwechselbereich, was nicht so schlecht ist. Aber das Problem, was wir oft haben, wie du richtig sagst, Neujahresfortsätze oder es wird schön draußen und die Leute sind top motiviert, kaufen sich ein paar neue Laufschuhe.
Oder der Linz-Marathon steht an und da renne ich doch einmal einen 10 Kilometer mit, weil es ja lustig ist und weil es eine gute Atmosphäre ist.
Genau, und dann ja, starten die Leute mit vielleicht 4-5 Laufeinheiten in Woche 1 und in Woche 2 ist meistens dann das Karriereende schon wieder nah. Weil überall in allen Strukturen Schmerzen auftreten, sei es im Sprunggelenk, in der Hüfte, im Kniegelenk und dann die Leute sagen, na laufen, das ist nicht gesund. Und da sind wir eben beim Punkt, warum ich heute da bin. Gesund ist immer das, was der Organismus aushält, ja, und das hängt immer von der Belastbarkeit der Strukturen ab. Und wenn ich jetzt natürlich nicht laufen war, ein Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre, was auch immer, dann muss ich das natürlich systematisch wieder aufbauen. Ja. Also das kann sein, vielleicht wenn ich Übergewicht auch noch habe, dass ich sage, okay, ich gehe 10 Minuten und laufe 5 Minuten, dann gehe ich wieder 10 Minuten, dann laufe ich wieder 5 Minuten, schaue, wie meine Strukturen darauf reagieren am nächsten Tag, geht's mir gut, dann kann ich das schon langsam so steigern, bis ich dann vielleicht 30, 40, 50 Minuten dann einmal laufen kann. Ja. Und das vielleicht einmal mit einem Tag Pause dazwischen, dass man auch wieder die Möglichkeit zur Regeneration hat und so kommt man das quasi dann schön langsam aufbauen, bezogen auf die Ausdauer.
Wäre der Muskelkater am nächsten Tag ein Indiz, dass es zu viel war? Oder darf der eh sein?
Naja, mit einem Muskelkater haben wir natürlich immer strukturell Verletzungen. Also da spricht man von so Mikrotraumen in der Muskulatur. Und wenn ich jetzt an dem Tag nichts mache und am übernächsten Tag ist es wieder gut, dann muss es durchaus nicht negativ sein. Ja. Wenn ich aber dann am Tag 3 immer noch überlege, wie ich die Stufen hinunterkomme, dann wird der Reiz, den wir gesetzt haben, wahrscheinlich zu hoch sein.
Und jeder in Wirklichkeit kennt es, wenn er dieses Gefühl des Muskelkaters, und manchmal kommt er sogar erst am übernächsten Tag, wenn es ganz besonders schlimm ist. Jetzt reden wir natürlich über das Laufen, über Ausdauer, Sport, gut für Herz-Kreislauf-System. Was ist mit Krafttraining? Was ist jetzt gescheiter, wenn ich denn sagen müsste, ich wähle? Gehe ich lieber ins Fitnessstudio vielleicht, mache ein bisschen Krafttraining oder mache ich die Laufrunde oder die Kombi?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, beides ist gut und beides hat die Berechtigung. Krafttraining wird vor allem, je älter wir werden, immer einen wichtigeren Stellenwert einnehmen. Das Problem ist, dass man ab dem 30. Lebensjahr, wenn wir sportlich nicht aktiv sind, quasi 2 bis 3 Kilo an Muskelmasse alle 10 Jahre verlieren. Dann können wir uns eh ungefähr ausrechnen, wie viel mit 60 oder 70 noch überbleibt. Also nicht mehr so viel. Und da gehört natürlich dementsprechend auch dagegen gearbeitet, dass das nicht passiert. Also das heißt, Erhalt der Muskelmasse spielt eine Rolle, beziehungsweise wenn ich vielleicht schon in einem schlechten Zustand bin, dann wäre jetzt dementsprechend Krafttraining wieder super, das aufzubauen. Ja. Und da gibt es jetzt keine Altersgrenze, wo man sagen kann, ich bin zu alt für Krafttraining. Also da gibt's im Buch vom Dr. Gottlob differenzielles Krafttraining, gibt es eine sehr, sehr interessante Studie zu dem Thema. Also da wurde in einem Altersheim mit 72 bis 98-Jährigen für 10 Wochen, also nicht so ein langer Zeitraum, 3x 45 Minuten Kraft trainiert. Und die Personengruppe hat sich um 112% verbessert von der Maximalkraft. Ja. Aber was heißt das? Ja, das heißt, dass die ältere Dame, die vielleicht 10 Meter mit dem Rollator gehen hat können, wieder 10 Meter ohne Rollator gehen kann oder wieder aufstehen kann. Ja. Also wie gesagt, also da gibt es keine Altersgrenzen. Wir sind immer in der Lage, uns zu verbessern. Und bezogen jetzt auf Ausdauer gibt es natürlich den Vorteil, wie ich vorher schon gesagt habe, Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren oder prophylaktisch zu arbeiten, Immunsystem zu stärken, die generelle Belastbarkeit, Regenerationsfähigkeit des Körpers zu stärken. Also dann muss man halt natürlich abwägen, was man möchte. Geht es mir jetzt eher um meine Figur, meine äußere Erscheinung, dann ist Krafttraining sehr, sehr gut in Richtung Figurverbesserung. Möchte ich innerlich schön sein, das sieht man dann leider nicht so, wenn ich eine gute Kapillarisierung, wunderschöne Blutgefäße habe, ein funktionierendes Herz-Kreislauf-System, dann ist natürlich Ausdauer eine sehr, sehr gute Trainingsmöglichkeit.
Aber du sagst es schon, manchmal machen wir ja auch Sport, um ein paar Kilos abzunehmen, und da gingen auch die meisten Dinge wie Ausdauersport. Ja, aber da denkt man doch gar nicht an Krafttraining, weil bei Krafttraining denken ganz viele auch an Volumen, Volumenaufbau sozusagen. Sagst du, zum Abnehmen ist Krafttraining gut?
Natürlich ist Krafttraining auch gut. Oft haben die Damen das Problem, dass sie Angst haben vor diesem Volumen. Nur da kann ich gleich mal die Angst nehmen. Also Damen sind gar nicht in der Lage, hormonell jetzt Muskeln aufzubauen wie der Arnold Schwarzenegger, ja, wobei der wahrscheinlich ein bisschen nachgeholfen hat an der einen oder anderen Stelle. Aber in Richtung Figurverbesserung, also die ganzen Instagram-Models, die da viel posten, da sehe ich mal auf, dass die in der Kraftkammer sind und alle eine sehr, sehr gute Figur haben. Der Vorteil ist, besitze ich mehr Muskelmasse, verbrennt auch mein Körper in Ruhe mehr Energie. Das heißt, wenn ich dann daheim auf der Couch liege und nichts mache, verbrennt mein Körper deutlich mehr Energie, wenn ich 5 Kilo mehr Muskelmasse habe, wie ja, wenn ich das nicht zur Verfügung habe. Also somit, wie gesagt, Krafttraining sehr, sehr gut zum Abnehmen, wobei erste Linie wird immer die Ernährung bleiben. Also wenn ich ein Problem mit meiner Ernährung habe, dann ist es zwar toll, wenn ich 3-mal in der Woche Sport treibe, aber wenn ich immer nur viel zu viel an Energie zuführe, wird sie das dann auch nicht bemerkbar machen. Also das heißt, optimalerweise zuerst einmal die Ernährung kontrollieren, Ernährungsumstellung und alles, was dann sportlich dazukommt, sei es jetzt Kraft- oder Ausdauertraining, ist dann der Bonus, der mich unterstützt, dass ich dementsprechend meine Ziele dann erreichen kann.
Apropos Ernährung, da gibt es eine wundervolle Podcast-Folge mit Thomas Dürhammer, dem Ernährungsexperten des LASK. Also gerne mal nachhören. Jetzt im Anschluss an den Podcast natürlich, dass man mal sagt, okay, was mache ich denn eigentlich bei der Ernährung richtiger und damit es gesünder ist, und dann lege ich den Sport noch oben drauf, dass eben noch besser ist und dass ich noch fitter bin. Jetzt haben wir Krafttraining gesagt, da denke ich dann so, muss ich mir jetzt einen Hantel kaufen, muss ich mich ins Fitnessstudio einschreiben, wie mache ich denn Krafttraining überhaupt, wie geht es an?
Naja, Krafttraining ist nicht zwingend immer im Fitnessstudio, also da gibt es auch wieder unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, die gegeben werden, also gegeben sein müssen. Wenn wir jetzt von diesem Figurverbesserungsbereich ausgehen, da spricht man dann oft von dieser Hypertrophie. Und da sollte ich muskulär zwischen ca. 6 und 14 Wiederholungen ermüdet sein. Ob ich das jetzt mit einer Langhantel mit Gewichten im Fitnessstudio mache, ob ich das mit einem Theraband zu Hause schaffe, ob ich das mit meinem eigenen Körpergewicht schaffe, mit verschiedenen Übungen, ist komplett belanglos. Ja. Also das heißt, ca. nach 10 Wiederholungen muskuläre Ermüdung, die Übung muss dementsprechend so angepasst werden, dann kann ich mein Ziel erreichen. Ja.
Also da kann ich eigentlich jederzeit starten, also gibt es keine Ausreden mehr.
Ja, auch von zu Hause.
Also Ausdauerkraft, jetzt könnte ich ja noch sagen, okay, zu Sport gehört auch die Beweglichkeit, also Stretching, Dehnen, Gleichgewicht. Was kann ich da eigentlich tun?
Also vor allem die Männer haben oft Probleme mit Beweglichkeit. Die Damen sind vom Gewebe da meistens eher ein bisschen bevorzugt, dass nicht so stark zu Verkürzungen neigen. Aber gerade jetzt in Richtung Brustwirbelsäule, Aufrichtung, die meisten haben eine sitzende Tätigkeit, wir sind viel am Handy, am Computer. Also das heißt, da in der Wirbelsäule die Mobilität zu gewährleisten, sich vernünftig aufzurichten, beziehungsweise die Hüfte ist meistens Beinmuskulatur, der Rücken ist steif und da kann Beweglichkeitstraining auf jeden Fall helfen, diese Verspannungen zu lösen, zu verbessern, damit ich dann weniger Kreuzschmerzen zum Beispiel habe. Also meistens so eine Mischung aus Kräftigung plus Beweglichkeitstraining kann da sehr, sehr hilfreich sein. Vor allem warm verkürzter Muskel, wenn wir ihn nicht in seiner vollständigen Bewegungsamplitude bewegen. Und ich kenne die wenigsten Menschen, die sich im Alltag in der vollständigen Bewegungsamplitude bewegen. Und da also eine positive Eigenschaft vom Krafttraining, wenn ich da diese volle Bewegungsamplitude ausführe, ist, dass ich sogar beweglicher werden kann.
Also das heißt zum Beispiel eine Kniebeuge bis ganz nach unten und wieder ganz hoch?
Ja, das müssen wir jetzt wieder ein bisschen differenzierter betrachten. Mit Gewicht nein. Außer du hast die ausreichende Beweglichkeit, das wird jetzt aber aus dem Stegreif, werden das die wenigsten Personen haben. Ohne Gewicht zum Beispiel, wenn du jetzt mit deinem Körpergewicht ganz nach unten gehst, also mit deinem Hintern fast bis zum Boden, dann gibt es jetzt keine negative Auswirkung für die Wirbelsäule. Also nur wenn jetzt über die Hantel zum Beispiel die Druckbelastung von oben kommt, dann sind die Bandscheiben in einer nicht so guten Position und das kann dann zu Schmerzen führen und langfristig zu Schädigungen. Aber auch wenn wir jetzt vielleicht die Ausdauer bemühen wollen, also wenn jetzt wer viel laufen geht, dann wird er dementsprechend auch von der Muskulatur eher verkürzt sein, weil wir wieder das Thema haben oder Radfahren. Ja. Also dass man beim Radfahren der Hüftbeuger ist abgewinkelt, ich arbeite viel in der Position, viele Leute haben dann Kreuzschmerzen in der Lendenwirbelsäule, weil dementsprechend der Zug dann auch ausgeübt wird. Und nach Laufen und Radfahren wäre es zum Beispiel schon wünschenswert, wenn man nachher noch ein bisschen ein Beweglichkeitstraining macht, dass man sagt, Hüftbeuger wird gedehnt, vordere Oberschenkelmuskulatur, hintere Oberschenkelmuskulatur, um quasi das Bewegungsausmaß zu verbessern oder zumindest zu erhalten.
Wie lang soll ich da dehnen?
Ja, je länger du die Position hältst, desto besser, aber zumindest 20 bis 30 Sekunden, wenn du langfristig was an der Entspannungsfähigkeit der Muskulatur verbessern möchtest.
Kann ich eigentlich auch auf, sage ich mal, kalte Muskeln drauf dehnen? Ich kann mich erinnern, früher hat es immer geheißen, da kannst du nur zehren. Also wenn ich jetzt einfach so zwischendurch mal denke, jetzt dehne ich mal eine Runde, geht das?
Ja, kannst du auch machen, allerdings nicht auf die volle Spannung gehen. Also das heißt, wenn ich da am Anfang mit einer geringen Spannung beginne und mich schön langsam nach oben wage von der Intensität her, dann kann man auch in einen kalten Muskel hineindehnen. Sonst kann man natürlich vorher, wenn ich ein leichtes Warm-up gemacht habe, dann auch das integrieren. Aber wie gesagt, da wäre ich am Anfang, wenn der Muskel wirklich kalt ist, dann passen wir ein bisschen auf, sind wir vorsichtig und gehen nicht sofort voll auf Zug.
Angenommen, es hört jemand zu, der oder die sich denkt, ich mache eigentlich noch gar keinen Sport, aber jetzt habe ich einen Guster gekriegt, jetzt will ich mit was starten. Was wäre denn eine Sportart, wo du sagst, da kann man altersunabhängig, ohne jetzt groß trainiert zu sein, einmal gut starten?
Also zuerst wäre es einmal wichtig, dass die Person vielleicht irgendeine Leidenschaft zu einer gewissen Sportart hat, weil egal, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Tennis spielen wäre gut und die Person kann nichts mit Bällen anfangen, dann wäre es zwar schön, wenn es gut ist, aber dann wird die Person das nicht regelmäßig machen. Also das heißt, vielleicht einmal in sich hineinschauen, welche Leidenschaft habe ich, gehe ich gerne Radfahren, Laufen und Schwimmen, dann wäre vielleicht Triathlon ganz gut.
Oder zumindest eins von diesen dreien. Oder, wir starten ja
jetzt. Ja, also natürlich. Genau, also zumindest eine von diesen dreien, fahre ich gerne mit dem Rad, dann haue ich mich aufs Rad. Vielleicht bin ich gerne in der Natur, wohne in der Stadt, dann gehe ich ein bisschen biken, was auch immer, und genieße das, draußen zu sein, die Sonne genießen oder die Natur genießen. Wichtig ist, dass man was findet, was Spaß macht und was man regelmäßig macht und alles, was ich dann 2 bis 3 Mal in der Woche vielleicht mache, mit einer vernünftigen Bewegung, wie die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, mit mittlerer und hoher Intensität, dann wird sich das langfristig positiv auswirken.
Jetzt kommen wir zur ultimativen Frage. Was ist aus deiner Sicht die gesündeste Sportart?
Also laut Studien wäre es Tennis, das wird dich jetzt besonders freuen.
Na, haben wir Glück.
Weil du dementsprechend die Lebenserwartung mit Tennis nach oben anhebst.
Okay, weil?
Weil Tennis auch eine Sportart ist, die man natürlich bis ins hohe Alter machen kann. Und der Vorteil ist, dass man beim Tennis natürlich dem Ball nachlaufen. Und das heißt, dass wir dementsprechend auch immer wieder Sprints dabei haben und somit die schnellen Muskelfasern erhalten bleiben. Und das sind die, die im Alter atrophieren beziehungsweise verloren gehen. Und das ist ein wichtiger Grund auch im Alter, warum Krafttraining eine Rolle einnimmt, weil man da diese Kraft und schnellen Muskelfasern uns erhalten. Also darum ist Tennis da auf Nummer 1 in der Lebenserwartung.
Das trifft sich gut.
Ja, du bist auf einem guten Weg, gesund alt zu werden.
Super, ebenfalls. Wenn ich jetzt Kinder habe zum Beispiel, man sagt ja immer, es gibt auch Sportarten, eben Tennis gehört so ein bisschen dazu, Skifahren gehört auch dazu, wenn man da erst später beginnt, da sieht man dann die Leute auf der Piste, die sich echt abmühen oder die Leute eben auf dem Tennisplatz, die echt mühsam schauen müssen, dass den Bäume irgendwie über das Netz bekommen. Was sind denn so Sportarten, wo man sagt, man lernt das ist gut für die Kinder, man soll die Kinder doch mal ausprobieren, oder gibt es Sportarten, wo man sagt, man, das geht erst ab einem gewissen Alter, bitte nicht die Kinder ranlassen?
Ballsportarten sind natürlich super, ja. Also wenn ein Kind jetzt relativ früh schon mit Ballsport zu tun hat, sei es jetzt Fußball, Tennis, Basketball, Volleyball, was auch immer, dann lernen sie relativ schnell, diese Flugkurven vom Ball zu berechnen und können gut damit umgehen. Das ist das wie Fangen und Werfen. Also das sind auch so Grundfähigkeiten, die sollten irgendwann einmal dabei sein in der Jugend. Und wenn du das schaffst, dass deine Kinder auch in der Koordination gut aufgestellt sind, wird es nachher komplett egal sein, in welche Sportart die gehen. Sie werden sich immer einfacher tun, wie zum Beispiel, wenn Eltern sich weniger um die Kinder kümmern, die wenig Bewegungserfahrung haben, dann wird es immer schwieriger sein. Also wir sehen das ja bei uns auch, wenn jetzt irgendwelche Fußballspieler kommen und dann später zum Tennisspielen anfangen, die machen sehr schnell Fortschritte, die tun sich da leichter wie irgendwelche Quereinsteiger, die noch nie was mit Bällen zu tun haben, also wie du das richtig vorher erwähnt hast. Ja. Also somit auch da wieder wichtig, die Kinder müssen einen Spaß haben an der Bewegung, eine Freude an der Bewegung. Du kannst als Elternteil natürlich schon in eine gewisse Richtung, so wie es bei dir wahrscheinlich mit dem Tennis sein wird.
Wir werden sehen.
da zu unterstützen.
Aber natürlich ist man Vorbild und dessen kann man sich doch auch bewusst sein als Eltern, als Großeltern, dass man natürlich, wenn man sich auch im Alter bewegt und da ein Vorbild ist, dass die Kinder da was lernen fürs Leben, das wirklich einen durchs Leben begleitet. Und eben, wenn man koordinativ gut drauf ist, dann fällt man vielleicht auch im Alter weniger schnell hin, tut sich weniger schnell weh. Also das sind doch auch Dinge, wo man in der Jugend, in der Kindheit eine Basis schaffen kann.
Genau, in Richtung Gleichgewichtsfähigkeit, in Richtung Koordination. Und wie du sagst, ist diese Sturzprävention ganz, ganz wichtig im Alter. Da kommen eh viele Punkte. Ich weiß nicht, ob wir uns über das vielleicht später noch unterhalten. Jetzt sind wir gerade bei den Kids. Ja, aber einfach ein spielerisches Erlebnisparadies für die Kinder zu schaffen, ja, dass im Garten viele Möglichkeiten zu spielen haben mit Bällen, mit irgendwelchen unterschiedlichen Oberflächen zu arbeiten, wo es draufstehen, einbeinig, was auch immer. Das kann man, glaube ich, ganz lustig gestalten, wenn man motiviert ist dazu als Elternteil und nicht sofort das Tablet ausruckt, damit man 2 Stunden Ruhe hat, dann wird sich das positiv auswirken natürlich auf die Kinder. Also gerade, wie gesagt, der Bereich Koordination, wir können im Kraftbereich trotzdem ein bisschen was schon machen. Also gibt es auch viele Studien, die das belegen, dass Krafttraining für Kinder und Jugendliche nicht gefährlich ist, sondern sehr, sehr positiv für die Körperentwicklung. Nur da sprechen wir jetzt nicht von einer Langhantel mit 100 Kilo, sondern das können Übungen mit Theraband sein, mit eigenem Körpergewicht sein, das können Sprünge und Landungen sein, also überall, wo quasi mehr Kraft verwendet wird als normal.
Spannen wir mal den Bogen gleich, weil du, wenn wir schon gesagt haben, jetzt haben wir über die Kinder geredet, reden wir nochmal über quasi, was tue ich im Alter? Und jetzt hast du gesagt, ja, Sprünge und diese Dinge. Jetzt sind im Alter natürlich auch Gelenke schon mal ein bisschen angeschlagen. Man hat das ein oder andere Wehwehchen, da tut es vielleicht nochmal weh. Und dann habe ich vielleicht eben trotzdem beim Tennis, ist ja, man stoppt ja auch hin auf den Ball und man hat halt verschiedene Sportarten, wo durchaus Gelenke auch beansprucht werden und Dinge beansprucht werden. Auf was kann und soll ich denn da achten bei meinem Sport, wenn ich denn schon, jetzt sage ich mal, ein bisschen fortgeschritteneren Alters bin?
Ja, wenn jetzt Gelenke, es kommt halt immer darauf an, wie stark ist der Schmerz. Also grundsätzlich sich nicht zu bewegen, sollte nie die Lösung sein. Ja. Also das heißt, wenn ich weiß, ich habe Knieprobleme und ich kann aber Radfahren und bekomme keine starken Schmerzen, beziehungsweise vielleicht spiele es am nächsten Tag ganz leicht, am übernächsten Tag ist es wieder besser, dann sind es durchaus Trainingsmöglichkeiten, die mir helfen können, dass das auch wieder besser wird. Ja. Also eine gut gestärkte Muskulatur, die stabilisiert natürlich auch die Gelenke und das hilft auch wieder, diese Schmerzen zu reduzieren. Jetzt habe ich schon den Faden verloren.
Auf was ich achten soll? Also wann gibt es was ich überhaupt nicht mehr machen darf irgendwann einmal?
Nein, also jetzt, dass man sagt, das ist verboten, also das gibt's nicht. Das hängt natürlich einmal, ist von der Person abhängig, was die, wie gesagt, vom Schmerzbild her. Und wie gesagt, wenn wir jetzt gesund alt sind und keine Schwierigkeiten haben, können wir sowieso viel machen. Ja. Und ich habe es ja schon erwähnt, also Krafttraining sehr, sehr wichtig zum Erhalt, in Richtung Sturzprävention, in Richtung Knochendichte, die geht auch verloren im Alter. Und das ist oft dann das Thema, was halt dann später kommt, dass Personen halt stürzen, aufgrund dessen, dass die Schrittlänge schon so klein ist, hängt auch mit der Kraftfähigkeit zusammen. Und ich das nicht mehr abfangen kann, dann stürze ich, Knochendichte ist schon gering, dann breche ich mir den Oberschenkelhals und dann liege ich nachher im Bett und kann vielleicht nicht mehr aufstehen, weil die Maximalkraft nicht mehr ausreichend ist. Also wie gesagt, das ist mein Appell für alle älteren Personen, die da jetzt zuhören, beziehungsweise Personen, die gesund alt werden möchten. Krafttraining sollte eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Also auch meine Eltern habe ich jetzt nach langer Überzeugungsarbeit dazu gebracht, 2 bis 3 Mal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen und mittlerweile gefällt es ihnen. Sie fühlen sich gut, sind draufgekommen, dass am Vormittag durchaus mehr ältere Personen anwesend sind, trinken noch einen Kaffee, plaudern ein bisschen, fühlen sich wohl und das ist das Wichtigste.
Den Sport verbindet ja auch, das darf man auch nicht vergessen. Das hat ja auch einen sozialen Aspekt, denn Sport macht ja auch irgendwie glücklich. Das passt ja dann auch wieder zum Podcast. Kannst du uns noch 2 oder 3 Übungen vielleicht erklären und sagen, die man auch relativ schnell einmal in den Alltag integrieren kann?
Naja, vor allem für die Beinmuskulatur. Also Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht ohne irgendeine Zusatzlast, das ist von der Intensität her zu gering. Also außer mein Niveau ist wirklich schon so schlecht, dass ich noch 10 bis 15 Kniebeugen mit beiden Beinen nicht mehr kann. Aber so kann man relativ einfach zu Hause nach einem kurzen Warm-up einbeinige Kniebeugen machen. Das heißt, ich kann das hintere Bein auf einen Sessel geben, der hoffentlich nicht davonrollt, sondern gut steht, oder auf die Couch. Stelle mein anderes Bein so weit nach vorne, dass jetzt das Knie nicht allzu weit über die Zehenspitzen nach vorne schiebt, wenn ich es abwinkel, und versuche so tief wie möglich zu gehen und dann wieder nach oben mich wegzudrücken. Und da werden viele Personen wahrscheinlich in einem Bereich zwischen 10 und 15 Wiederholungen sein. Wichtig natürlich dementsprechend, dass man wieder annähernd zum muskulären Versagen gehen. Also ich müsste jetzt nicht zusammenklappen bei der Kniebeuge und jedes Mal am Boden euch dann wieder aufrichten. Aber es soll schon so sein, dass die letzten 2, 3 Kniebeugen relativ schwer nach oben gehen. Sonst könnte ich ein Theraband mir zulegen für den Oberkörper und das zum Beispiel bei einem Türgriff einhängen, aber bitte dann so, dass man nicht nach vorne zieht, dass der Türgriff dann in eure Richtung fliegt, sondern das vielleicht eher an der Seite, wo quasi dieser Stift vom Türgriff dann das gut halten kann und wir zum Beispiel Rudern machen. Also das heißt, die Unterarme gehen quasi in Verlängerung von diesem Theraband nach hinten. Versuche quasi, wie wenn jemand gegen meinen Ellbogen drückt, versuche ich den Ellbogen nach hinten zu schieben. Versuche auch, mich in der Brustwirbelsäule ein bisschen aufzurichten. Also vor allem für Personen, die viel sitzen, sagt man, die sollten auf jeden Fall, wenn es kräftigende Übungen machen, 60-70% circa eher diese hintere Muskulatur dann stärken, die dann auch den Rücken wieder aufrichtet. Also das wären jetzt einmal zwei Übungen. Und wie gesagt, mit dem Theraband gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ich könnte meine Schultermuskulatur stärken, indem ich seithebe, nach vorne hebe. Rumpfübungen sind immer gut. Also ich kann zum Beispiel einen Plank oder diesen Unterarmstütz machen, der ist für die Bauchmuskulatur sehr, sehr gut, beziehungsweise kann ich das selber in der Rückenlage machen. Also das heißt, im Ellbogenstütz versuche ich, das Becken vom Boden wegzubekommen, den Kopf schön nach hinten, die Brustwirbelsäule wieder aufzurichten. Da wird man aber schnell merken, dass das deutlich schwieriger ist, weil der Rücken meistens ein bisschen schwächer wie die Bauchmuskulatur ist.
Aber umso empfehlenswerter, das auch mal anzugehen und zu machen. Also auch zwischendurch ist schon mal gut, wenn man zumindest ein bisschen was macht und vielleicht ist jetzt eine oder andere Übung dabei, die jemand sich denkt, hey, das probieren wir aus. Dann haben wir schon was erreicht, wir zwei.
Na, hoffentlich.
Dass wir da ja einen Schritt Richtung ein gesünderes und glücklicheres Leben hier gemacht haben. Am Schluss stelle ich dir eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Puh, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also ich versuche schon täglich Sport in mein Leben zu integrieren.
Das war jetzt die richtige Antwort.
Ja. Na, also ich habe natürlich den Vorteil im Olympiazentrum in meiner Arbeit, dass die Kraftkammer einen Stock unter meinem Büro ist, beziehungsweise da Laufbänder, Ergometer sind. Und teilweise gehe ich eine halbe Stunde in der Mittagspause in die Kraftkammer, mache drei Übungen und freue mich darüber, diese drei Übungen gemacht zu haben. Oder versuche am Abend noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde laufen zu gehen, Tennis zu spielen. Für mich ist es auch nicht schlimm, wenn einmal einen Tag nichts passiert, aber wie gesagt, ich versuche das schon konsequent durchzuziehen. Und ja, je älter man wird, desto mehr merkt man, der Körper schätzt es, bewegt zu werden.
Absolut. Ich bedanke mich für das Gespräch, für diese tollen Informationen. Für alle, die sich zum Thema Gesundheit weiter informieren wollen, denen lege ich immer an dieser Stelle den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten ans Herz und natürlich alle unsere Podcast-Folgen, die schon erschienen sind und die noch erscheinen werden. Da haben wir noch ganz, ganz viele Themen, die wir auf der Liste haben. Hier passiert noch ganz, ganz viel. Alle Infos auf nachrichten.at/Gesundheit oder eben auch die Podcasts unter nachrichten.at/Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, also auf allen gängigen Plattformen. Ich sage danke fürs Zuhören. Lies und hör was Gescheites. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke.